Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin Redakteur Max Wieseler und wir werfen in unserer neuen Monatsvorschau heute einen Blick auf die 20 spannendsten Serienstarts, die es im März bei Netflix, Amazon, Disney Plus und den vielen weiteren Streamingdiensten in Deutschland zu entdecken gibt. Das mache ich natürlich nicht alleine und stürze mich heute in die Fluten neuer Serien mit meinem Kollegen Matthias Hopf. Hallo Matthias.
Hallo Max.
Wir haben heute ein volles Programm, deshalb lass uns nicht länger zögern. Matthias, ich habe dich jetzt mal heute ausnahmsweise nach dem ganzen Berlinale-Trubel aus dem Kinosessel gezerrt ins Podcast-Studio. Hattest du dieses Jahr überhaupt schon Zeit, ein paar Serien zu schauen?
Oh ja, du hast eigentlich meine Ausrede schon vorweggenommen. Der Februar war bei mir komplett belagert von Kinobesuchen, was in erster Linie tatsächlich an der Berlinale lag. Aber tatsächlich habe ich es auch auf der Berlinale geschafft, die eine oder andere Serie zu schauen. Vielleicht sogar eine Serie, die ich hier vorstellen werde. Aber generell sieht 2024 meine Serienliste erschreckend dünn aus. Ich glaube, bei dir ist genau das Gegenteil der Fall, oder?
Ja, auf jeden Fall. Mindestens heute haben wir ein paar Serien bestimmt dabei, um dich da, vielleicht kann ich dich ja davon überzeugen, ein paar Serien zu gucken.
Ja,
das ist jetzt meine Aufgabe in dieser Folge.
Es wäre gut, wenn ich aus diesem Podcast mit zumindest einer Serie rausgehe. Ich muss aber kurz gestehen, es sind zwar keine Sessel hier im Podcast-Studio, aber ich fühle mich trotzdem auch sehr wohl auf diesem Stuhl, auf dem ich gerade sitze. Also ich kann mir auch vorstellen, hier einen dreistündigen Film durchzustehen.
Wir haben für euch heute wieder eine neue Monatsvorschau. Nach längerer Zeit mal wieder mit 20 Highlights. Das heißt, wir haben 20 Serien und Staffeln herausgepickt aus den ellenlangen Startlisten der deutschen Streamingdienste. 20 Neustarts, die unserer Meinung besonders interessant oder sehenswert sind. Manche haben wir vielleicht schon gesehen, manche noch nicht, aber wir freuen uns trotzdem auf sie. Und das Ganze gehen wir natürlich chronologisch durch und spoilerfrei. Und zusätzlich gibt's dann auch noch zwei weitere Serientipps voran, die uns dann im letzten Monat begeistert haben. Und ihr müsst nicht mitschreiben, alle Titel findet ihr dann nochmal in den Shownotes übersichtlich dann. Genau, und wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann geht das ganz einfach. Abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens und gebt uns eine Bewertung. Und wenn ihr eine spannende Serie entdeckt habt oder Feedback an uns habt, dann schreibt uns liebend gerne eine Mail an podcast@moviepilot.de. Und bevor wir jetzt loslegen, gibt es hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie Magenta TV+. Denn das Plus ist bei Magenta immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live, Fargo Staffel 5 oder Mr. Monk's Last Case. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, bevor wir gleich ganz tief in den März-Serien-Highlights versinken, gucken wir noch einmal kurz zurück auf den Februar. Matthias, was hast du überhaupt gesehen? Gab es ein Highlight, das dich überrascht hat oder ein Geheimtipp, den du noch mitbringen kannst? Kann ja auch was Älteres sein.
Ja, also ich befürchte, ich habe überhaupt keinen einzigen Februarstart bisher geguckt, was furchtbar ist.
Weil es sei dir verziehen.
Ja, ich habe ja neulich erst in einer Folge hier super die Hype-Trommel für The Bad Batch Staffel 3 gerührt und jetzt bin ich noch selbst gar nicht dazu gekommen, reinzugucken. Das macht mich wirklich verrückt. Wir hatten ja sogar Screener. Ich hätte, glaube ich, die halbe Staffel schon schauen können, aber das ist was mir auch spart. Nein, ich habe jetzt beendet. Ich bin war damals Januar ganz am Anfang dabei, als hier True Detective zurückgekehrt ist. Habe sehr begeistert die ersten 4 Folgen geschaut und dann kam auf einmal die große Februar-Berlinale-Phase und da bin ich etwas rausgetreten aus diesem Krimi und jetzt am Wochenende nochmal für 2 Folgen dorthin zurückgekehrt. Also die 4. Staffel True Detective mit 6 Folgen. Bisher die kürzeste, auch eine, die generell überarbeitet wurde. Es hat nicht mehr so viel zu tun mit dem, wie wir die Serie kennengelernt haben, obwohl es einige Rückbezüge gibt. Aber ich glaube, das liegt auch in erster Linie daran, dass Issa Lopez, die neue Showrunnerin und der kreative Kopf hinter den neuen Folgen, die hat das Ding eigentlich erstmal als ganz normalen Krimi bei HBO gepitcht und es wurde nachträglich in den True Detective-Kosmos eingegliedert. Ich bin da jetzt aber auch kein Hardcore-Fan, der sagt, oh Gott, True Detective muss unbedingt das sein, es muss das sein, es muss das sein, sondern ich habe einfach diese neue Staffel mit sehr einem sehr offenen Mindset geschaut, war natürlich neugierig, was kann Jodie Foster, Carly Rice, dieses Duo in den Hauptrollen und ich glaube, dran geblieben bin ich vor allem, weil das so eine richtige bläuliche, eisige, kühle Atmosphäre hat. Wir sind da in einer Kleinstadt, ganz weit oben im Norden von Alaska, die lange Polarnacht bricht an, ganz viele Tage Dunkelheit, es zieht sich über Weihnachten bis Neujahr und da ist ein ganz grausamer Mord an einer, bei einer Forschungsstation geschehen und es steht auch so ein bisschen im Raum, ob das denn überhaupt von Menschenhand verübt wurde oder vielleicht sogar etwas Übernatürliches ist, was da wütet. Also ich war vom Auftakt mega begeistert, weil der mich an so eine Mischung aus klassischem HBO-Drama, Krimi und ein bisschen Einschübe von so einem Horror-Sci-Fi-Thriller wie Das Ding von John Carpenter zum Beispiel erinnert hat und ich bin sehr, sehr zufrieden aus dieser Staffel rausgegangen. Und deswegen möchte ich die hier nochmal ganz kurz erwähnen. Ich meine, die arbeitet mit vielen verstörenden Bildern, aber ich habe mich irgendwo auch wohl gefühlt, weil sie sehr viele tolle Figuren hat, mit denen man einfach Zeit verbringen kann. Und mit tollen Figuren meine ich jetzt nicht nur Figuren, die halt einfach, in die man sich so verlieben kann oder so, sondern einfach Figuren, die so toll geschrieben sind, dass es immer spannend ist, wenn sie im Bild sind und einfach mit großer Freude dem Spiel der schauspielenden Zuschauer, aber auch der Entwicklung der Charaktere und so, dann beiwohne. Also True Detective Staffel 4 ist bisher in meiner dünnen Serienliste vermutlich das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe.
Night Country.
Night Country, genau, das ist der Bonustitel, der Zusatztitel.
Ich fand sie auch fantastisch. Durfte sie zum Glück vorher schon gucken, bevor sie gestartet ist. Und als Binge funktioniert sie, glaube ich, noch besser.
Ja, ich kann es mir gut vorstellen, die 6 Folgen. Und dann wird man so richtig hineingesogen in diese Nacht. Also ich mochte das Gefühl, dass du auch gar kein Gespür hast für die Welt außenrum. So, ist die Welt überhaupt größer? Geht irgendwo mal irgendwo die Sonne auf? Haben wir gerade eigentlich Mittag? Ist gerade Morgen? Frühstücken die gerade? Oder ist das schon das Abendbrot? Oder so viel.
Das war noch so zusätzlich creepy, weil die spielt ja so um Weihnachten rum, die Staffel. Und ich habe sie immer genau an den Tagen, an denen die Serie auch spielt, die Folgen geguckt.
Nein, oh Gott, ja.
War ein bisschen creepy.
Kann man sich richtig verloren fühlen in dieser Serie. Ja. Eine
schöne Winterserie.
Was hast du denn geschaut?
Also The One to Live ist zwar gerade erst gestartet, finde ich auch ganz toll. Aber ich will trotzdem nochmal auch Aufmerksamkeit auf Shogun lenken. Ich glaube, die Serie hat noch nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Wir haben aber sehr oft im Podcast die Serie vorgestellt, in den vielen Highlights-Vorschauen der letzten Jahre, weil die Serie immer später kam und immer verschoben wurde. Jetzt ist sie endlich da. Ein Samurai-Abenteuer, das jetzt bei einigen Fans, habe ich das schon gesehen, schon mit als neues Game of Thrones gehandelt wird. Und ja, ich kann das auch so ein bisschen tatsächlich sehen, den Vergleich. Nein, es gibt keine Fantasy-Elemente. Das ist nämlich eine Neuverfilmung von James Clavels Roman Shogun, der auch schon mal 1980 als Miniserie verfilmt wurde. Und es ist einfach ein spannender Mix aus komplexen, nuancierten Charakteren. Das ist total faszinierend. Spannenden Intrigenspielen, atemberaubenden Bildern. Die ist einfach so unglaublich schön, diese Serie. Überraschende Gewaltspitzen so zwischendurch und auch tatsächlich viel Witz, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Und für mein ungeschultes Wissen auch ein sehr authentischer Blick auf das Ende der Sengoku-Zeit, heißt die übrigens. Japan im 1600. Einfach wie diese Charaktere sich bewegen, verhalten und sprechen. Das wirkt so aus der Zeit gefallen. Das ist unglaublich faszinierend. Es geht viel um Sprache, auch in der Serie, was mich sehr fasziniert. Die Figuren sprechen etwas, aber sagen etwas ganz anderes. Und jedes in diesem politischen Ränkespiel wird dann wirklich jedes Wort eine mega Bedeutung zugewandt und auf die Goldwaage gelegt. Ich höre jetzt lieber auf zu schwärmen, aber ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass die Serie mindestens bei den besten Serien 2024 zum Halbjahr dabei sein wird. Davon gehe ich sehr, sehr stark aus.
Ich nehme das schon mal als ersten Tipp hier mit aus diesem Podcast, weil Shogun, also der Trailer hat mich damals auch massiv beeindruckt.
Und es sind jetzt auch erst 3 Folgen da, deswegen kannst du noch ein paar Wochen länger gucken.
Ja, das Folgen ist, sind es insgesamt. Das ist immer das Schlimme. Man denkt sich ja, kannst du dann nachholen und schwupp, auf einmal hast du immer so einen Stapel von 10 Episodenblöcke, die du dann bingen musst an einem Wochenende. Oh je.
Fantastischer Start. Bei IMDb hatte die Serie nach den ersten 2 Folgen direkt schon irgendwie eine 9,3. Aber was ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Aber weil ich auch schon ein bisschen von der Serie gesehen habe, kann ich sagen, es wird nur noch besser. Mal gucken, wie hoch die Bewertung dann noch geht. Genau, wo wir gerade bei Bewertungen sind. Vielleicht möchtest du mal spekulieren, dass sonst darf Esther mich immer die Frage stellen oder öfter mal stellen. Was glaubst du denn, was so die bestbewerteten oder die schlecht bewerteten Serien aus dem Februar sind bei Moviepilot von der Community? Ich habe dir sonst auch hier eine Übersicht, dass du überhaupt weißt, welche Serien gestartet sind.
Das ist natürlich sehr lieb. Also, ich kann mir vorstellen, dass Mr. und Mrs. Smith ziemlich gut angekommen ist. Zumindest habe ich schon mit so 2-3 Leuten geredet, die diese Serie geschaut haben und sehr angetan von dem Konzept war, wo man das ja jetzt nicht unbedingt erwarten muss, wenn man irgendwie, keine Ahnung, es gibt diesen Film mit Brad Pitt, Angelina Jolie, auch ganz toller Blockbuster der 2000er, aber warum dazu eine Serie machen? Und ich glaube, Donald Glover hat das in ein überraschend nachdenkliches und berührendes Agentinnen-Drama verwandelt.
Die Moviepilot-Community sagt was anderes.
Oh nein, was sagt sie?
Eine 4,8, die zweitschlechteste Serie im Februar. Ich kann es nicht verstehen. Was stimmt
nein.
nicht? Stimmt nicht
jetzt,
mit euch.
Jetzt traue ich mich gar nicht mehr, hier weiter durch diese Liste zu gehen. Oh Gott, jetzt habe ich...
Ich kann es vorwegnehmen, die schlecht bewertete Serie im Februar war Testo.
Testo,
Kida,
okay.
Ramadan.
Ah, ja, okay, ja. Ich meine, ich sag jetzt einfach mal, weil ich super neugierig bin, The New Look, ich liebe den Cast. Hier, Ben Mendelsohn, das will ich auf alle Fälle schauen. Bitte sag mir, dass die einigermaßen gut
ist. Die hat noch nicht genügend bewertet.
Okay, haben die Teddy-Show wenigstens Leute gesehen?
Ich glaube auch noch nicht genug.
Ja, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Was haben wir denn hier noch?
Also Shogun ist auf jeden Fall sehr, sehr gut bewertet, okay. Mit einer 8,5 derzeit, aber sie ist nicht die höchstbewertete.
Ah ja, oh Gott, ich befürchte, ich habe es gefunden. Es startete eine Netflix-Serie namens Avatar, der Herr der Elemente.
Die ist so im Mittelfeld hat, mit 7,3.
Okay.
7,3 hat sie, ja.
Na gut, jetzt hau raus. Ich habe
also die bestbewertete Serie des Monats, The Ones Who Live.
Ach, tatsächlich?
Ja, mit einer 9,2. Nach der ersten Folge, also...
Das soll nochmal jemand
zum
sagen,
zum Zeitpunkt, als ich die Bewertung nachgeschaut habe, gab es erst eine Folge.
Also Walking Dead offiziell alive and well.
Unbedingt. Da wird bestimmt auch noch was kommen von uns. So, jetzt aber. März-Serien. Wir starten in den März. Zum 1. 1. März, die ist nämlich schon da, die Serie. Die könnt ihr jetzt auch dann direkt schon gucken. Und zwar bei Apple TV Plus. Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin. Ein sehr langer Titel, der aber auch schon eigentlich alles sagt über die Serie. Es ist eine historische Comedy-Serie von Apple TV und im Prinzip das britische Pendant zu dieser Piraten-Comedy-Serie Our Flag Means Death hat mich sehr daran erinnert. Es geht hier aber nicht um Piraten, sondern um Wegelagerer, genauer gesagt den legendären Straßenräuber Dick Turpin aus dem frühen 18. Jahrhundert. Nur ist die Serie ganz bestimmt nicht historisch korrekt, wie der Titel schon verrät, die erfundenen Abenteuer von Dick Turpin. Und Dick Turpin hat als Veganer keine Ambitionen, für seinen Vater, einen Metzger, zu arbeiten. Und eines Tages bringt er aus Versehen den gefürchteten Anführer der Essex-Gang um, woraufhin er prompt zu deren neuen Anführer wird. Und im lokalen Ranking der Gesetzlosen ist die Essex-Gang aber allerdings ziemlich weit unten und das will Dick ändern und seine Bande von Highwaymen, so heißen sie im Original, zum Erfolg führen mit wenig Expertise, dafür aber reichlich Charme, fantastischem Haar und wie er es immer gerne nennt, Panache.
Mhm.
Genau, das Ganze sind 6 Folgen mit mehreren kleinen und immer herrlich schrägen Abenteuern und unter anderem gibt's da so einen Überfall auf eine verfluchte Kutsche, Probleme mit einer Hexe oder eine Verfolgungsjagd durch London, bei der sich Dick Turpin als Matador-Nonne verkleidet. Vielleicht noch was zur Besetzung, wer da überhaupt zu sehen ist in dieser Serie. Die Hauptrolle spielt der britische Comedian Noel Fielding, den kennt man unter anderem aus dieser Comedy-Truppe Mighty Boosh. Genau, der spielt den Dick Turpin und sein Gegenspieler, der Gesetzeshüter Jonathan White, wird gespielt von Hugh Bonneville. Ich weiß, Matthias, du bist Paddington-Fan, mhm. Deswegen kennst du Hugh Bonneville.
Das ist auch der Moment, wo ich aufmerksam geworden bin.
Der ist einfach auch ganz witzig, der Charakter, weil der immer seinen kleinen Sohn mit bei der Arbeit mit dabei, okay, hat, als Gesetzeshüter. Genau, und dann gibt's auch einige Gaststars. Mein liebster Gaststar in der Serie ist Connor Swindles, bekannt aus Sex Education, als Dicks Rivale Tommy Silversides, der mit wallendem blonden Haar und Gesangseinlagen ihm die Show stiehlt. Einfach ganz fantastisch. Wie gesagt, hat mich stark an Our Flag Means Death erinnert. Mhm. Auch so vom Humor her. Kann ich nur empfehlen. Ist ganz nett. Jetzt darfst du in den März starten. Am 4. März, was gibt's da bei
ja,
Sky?
Ja, 4. März, Sky, eine neue HBO-Serie. Ich meine, es ist ja gerade True Detective zu Ende gegangen. Da kündigt sich das nächste große Kaliber an The Regime mit Kate Winslet in der Hauptrolle. Kate Winslet hat ja schon vor ein paar Jahren sehr erfolgreich Mare of Easton bei HBO absolviert. Und ja, das ist eine Serie, die uns in ein fiktives Land, eine fiktive Autokratie entführt, befindet sich irgendwo in Mitteleuropa. Die Kanzlerin, gespielt von Kate Winslet, ist auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Aber wenn sie ganz ehrlich ist, ist das Imperium, das sie da leitet, auch schon am Bröckeln. Alles geht vor die Hunde, Chaos in ihrem Kabinett, Unzufriedenheit bei der Bevölkerung. Sie hält sich aber noch an irgendwelchen Ideen von Macht und sonst was fest. In ihrem Palast geht's drunter und drüber. Alle würden ihr vermutlich am liebsten an die Gurgel gehen. Es erinnert mich so ein bisschen an, was wäre, wenn diese Serien wie Veep zum Beispiel ein bisschen ernster werden oder so vom Trailer. Ich meine, Veep ist schon sehr aggressiv eine Comedy und hat wirklich ein paar der lustigsten Szenen, die man vermutlich jemals in irgendeiner Serie sieht. Ich glaube, The Regime ist eher auf sehr, sehr bissig, sehr satirisch gepeilt. Vermutlich einfach die Mischung aus Veep und House of Cards oder irgendwie sowas. Ich glaube, wenn ihr das gesehen habt, wird euch das auf alle Fälle gefallen. Serienschöpfer Will Tracy war ein Name, der mir davor nichts gesagt hat. Dann habe ich ihn kurz nachgeschlagen und gemerkt, nee, der hat eigentlich schon genau diese Art von Stoffen bearbeitet, nämlich Drehbuchautor bei The Menu, dieser kulinarischen Gesellschaftssatire mit Anya Taylor-Joy, wo ein Restaurantbesuch zum tödlichen Vergnügen wird. Aber vielleicht gibt es am Ende einen Cheeseburger für alle, die durchhalten. Und Tracy war auch bei Succession mit an Bord. Und das ist ja wahrscheinlich die definierende HBO-Serie in den vergangenen Jahren irgendwie gewesen, wo es auch schon ganz viel um Machtspiele, Intrigen und so weiter ging. Deswegen habe ich da ein sehr gutes Gefühl. Und also so die zweite Figur hinter den Kulissen ist der Regisseur, der zumindest den Auftakt inszeniert hat, Stephen Frears. Eigentlich jemand, den ich sehr gerne mag. Der hat hier zuletzt The Lost King ins Kino gebracht und dürfte den meisten vermutlich bekannt sein durch The Queen mit Helen Mirren in den 2000ern und natürlich Philomena, auch Judi Dench. Steve Coogan war damals, glaube ich, auch irgendwo bei den Oscars mit dabei. Ganz toller Film. Die sind alle ein bisschen ruhiger und gediegener erzählt. Ich erwarte mir von The Regime schon eine Serie, die rotzfrech ist, keine Gefangenen macht. Ich glaube, Kate Winslet ist gerade auch in so einer perfekten Phase, um diese Art von Rollen zu spielen. Mare of Easton, da hat sie ja auch schon eine ziemlich abgebrühte Figur verkörpert, wo man eher drüber gestolpert ist und sich dachte, oh Gott, kann ich jetzt den nächsten Schritt noch mit ihr mitgehen? Und ich kann mir vorstellen, dass The Regime genau das mal 100 ist, also sie wird.
Sie flucht sehr viel.
Ja, den vielleicht schon jetzt eine der unerträglichsten Figuren des Serienjahres, aber ich bin da sehr gespannt und werde 100% reinschauen. Nagelt mich bitte in der nächsten Folge drauf fest, ob ich irgendwann diesen März The Regime gestartet habe. Ich nehme es mir vor.
Kann so viel verraten. Niemand schreit so schön Tough Tits wie Kate Winslet in dieser Serie.
Okay, wie viel hast du schon geschaut?
Alles.
Oh, okay, wow.
Mehr sage ich dazu ja, nicht.
Genau, aber es sind ähnlich wie bei True Detective wieder nur 6 Folgen, die uns erwarten. Also eigentlich
aber einstündige Folgen.
Genau, ja. Aber das könnte ja ein längerer Sonntagnachmittags-Binge vielleicht dann Anfang April werden.
Einmal ins schöne, überhaupt nicht an Österreich angelehnte zentraleuropäische Regime von Kate Winslet. Ihr Palast ist übrigens auch das Schloss Schönbrunn.
Ah, okay.
So, dann kommen wir zu einer weiteren Serie, die noch etwas lustiger ist wahrscheinlich, noch mehr in die Comedy-Richtung geht. Ab dem 6. März bei Disney Plus startet die zweite Staffel von Extraordinary. Zuletzt haben wir die in unserem Jahresend-Podcast zu den besten Serien 2023 war die mit vertreten. Eine der besten Superhelden-Serien des letzten Jahres. Und eine richtig große Überraschung, es ist nämlich eine Feel-Good-Comedy über Mitzwanziger in einer Welt, in der so gut wie alle Menschen Superkräfte haben. Nur nicht selten sind diese für den Alltag völlig untauglich. Aber eine Person hat keine Kräfte und das ist die Hauptfigur. Das ist Jen aus London, Mitte 20 und ohne Plan fürs Leben. Und für all ihre Probleme macht sie ihre fehlenden Kräfte verantwortlich. Unterstützung und Halt findet sie aber bei ihren WG-MitbewohnerInnen, die trotz Superkräften ebenfalls in einer Quarterlife-Krise stecken. Da haben wir zum Beispiel Carrie, ihre beste Freundin, die kann die Geister von Toten in sich einfahren und lassen und durch sich sprechen lassen. Deren Freund Cash ist noch dabei, der kann die Zeit manipulieren. Und dann gibt es noch Gizlord, einen Gestaltwandler, der mehrere Jahre als Katze lebte und sich nicht an sein Leben davor erinnert. So, und jetzt haben wir Staffel 2. Wieder viele schräge, unnützige Superkräfte gibt es in Staffel 2 zu sehen. Unter anderem eine menschliche Pinata. Wenn man ihn nur fest genug schlägt, kommen hinten Bonbons raus. Oder man sieht im Hintergrund mal einen Mann, der einen Regenbogen kotzt. Oder es gibt auch eine Folge, da besuchen zwei Charaktere ein Mini-Restaurant namens Little Italy. Und da werden die Gäste dann vorher von einem Mann mit Superkräften geschrumpft. Mhm. Ist auf jeden Fall für den Betreiber dieses Etablissement ein gutes Geschäft, weil die Spaghetti, es gibt Riesenspaghetti dort zu essen. Muss einfach immer ein Spaghetto den Leuten auf den Teller legen. Der ist ja riesig, wenn du so klein geschrumpft bist. Insgesamt ist Staffel 2 aber ein bisschen weniger schrill als die erste Staffel, aber emotional belohnt auf jeden Fall und etwas tiefgehender, was die Charaktere angeht. Und ich hoffe auf jeden Fall sehr, sehr stark, dass es eine dritte Staffel geben wird. Wenn die Serie nach Staffel 2 abgesetzt wird, werde ich richtig sauer. Staffel 2 sind 8 halbstündige neue Folgen, also auch so perfekt für einen Wochenend-Binge, ein bisschen mit Superhelden. Klamauk, lachen. So, dann Matthias, jetzt gebe ich über zu dir auch am 6. März. Mhm. Was startet bei Netflix?
Ja, bei Netflix die Ankunft der heiß erwarteten Super-6-Serie. Das ist tatsächlich eine der Serien, die ihr auf der Berlinale gesehen habt. Zumindest die ersten 3 Folgen. Insgesamt hat die Staffel 7 Folgen gezeigt worden, wie gesagt. Der Auftakt, es wäre auch witzig, wenn sie random irgendwas zwischendrin gezeigt hätten, aber nee, wir haben es natürlich chronologisch geguckt. Die geht um den italienischen Pornostar Rocco Siffredi, ist auch eine italienische Produktion. Ehrlich gesagt, die high-profiligste italienische Netflix-Serie seit Ewigkeiten. Gomorra fällt mir jetzt ein, bitte korrigiere mich, es muss irgendwas seit Gomorra gegeben haben, oder?
Es gab doch diese Subura, hieß das nicht so?
Super.
Ja, auf jeden Fall gab es auch das Gesetz nach Lydia Poe war ja auch recht groß, okay, diese Anwaltsserie.
Ja, nee, aber muss ich, also ich meine, eigentlich ist ja Netflix ganz cool immer, dass du das als Einfallstor benutzen kannst, um viel internationale Serien abzugrasen. Aber
ich habe noch nicht viele italienische Netflix-Serien gesehen.
Wahrscheinlich das Prominenteste, was ich da gesehen habe, war der neue Paolo Sorrentino-Film, der vor ein paar Jahren auch kam. Aber egal. Naja, Super 6 jetzt, Rocco Siffredi, eine andere Legende des italienischen Films, direkt neben Paolo Sorrentino. Eine Figur, mit der ich mich bislang nicht so sehr beschäftigt hatte, dann im Zuge der Folgen, über die ich dann auch geschrieben habe, habe ich mich ein bisschen eingelesen in seine Vita. Und das ist ja schon irgendwie bemerkenswert, was der für einen Werdegang hinter sich hat. Also definitiv eine Geschichte, wo man wirklich was Explosives hätte erzählen können.
Hätte.
Ja, ich muss das leider sagen, weil ich sehr enttäuscht aus diesen 3 Folgen rausgegangen bin. Das ist eine sehr, sehr konventionelle Netflix-Serie. Also wir lernen ihn kennen irgendwie auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Alle Kameras kleben an ihm, die Fans wollen Autogramme. Er steht irgendwie da im Blitzlichtgewitter in den Scheinwerfern und dann kündigt Rocco Siffredi an, dass er Abstand nehmen will von der ganzen Porno-Industrie und das nutzt die Serie so ein bisschen als Punkt, um immer wieder in Flashbacks zurück in seine Kindheit zu springen und dann erfahren wir halt, wie ist er aufgewachsen, wie sah da seine Familie aus, was ist das für eine Beziehung, die er da zu seinem Halbbruder hat, der deutlich älter als er ist, deutlich cooler ist, irgendwie mit dem einen Mädchen in der Stadt ausgeht, auf das alle stehen und der ihn dann später immer wieder als so eine Art Geist verfolgt und früher oder später kommt raus, nein, es ist kein Geist, der Halbbruder ist noch da und irgendwas ist zwischen den beiden vorgefallen, irgendwas, was ihn wirklich beunruhigt, was ihn bis heute verfolgt und das ist dann so das emotionale Zentrum der Serie, was in den ersten 3 Folgen nach und nach enthüllt, also auch noch nicht komplett enthüllt, so immer mal wieder ein Stückchen kriegen wir da Hintergrundgeschichte geboten und nebenbei erfahren wir halt, wie hat er dann den Einstieg eben in die ganze Branche geschafft, was hatte der da für Connections, es wird halt viel irgendwie mit diesen Gegensätzen gespielt, irgendwie, es fällt irgendwie der Satz, er ist zu soft für Hardcore, aber zu hart für Softcore oder weiß nicht was, also selbst
und
da.
Und ich wette, davon gibt es nichts zu sehen in der Serie.
Genau, das ist ein guter Punkt, warum ich irgendwie
wo
sehr
ist der Supersex?
Enttäuscht von der Serie war es, dass alle Sexszenen oder alles, was Richtung Porno-Dreh, Pornografie nachdenken über, was das überhaupt bedeutet, was das mit den Menschen macht, diese gesellschaftlichen Aspekte irgendwie für ihn auch als quasi den Performer oder so, das sind alles so super austauschbare Konflikte, die diese Serie hat, wo du auf alles andere übersetzen könntest, was gerade irgendwie bei Netflix läuft, aber nichts, wo du jetzt sagst, die haben eigentlich ein super spannendes Thema, eine sehr interessante Figur, sicherlich auch irgendwie eine Figur, an der man sich reiben kann, stoßen kann, was auch immer, aber es Ja, ich weiß nicht, ich habe mich wirklich durchgelangweilt und mich zurückgesehen in die Zeiten von Boogie Nights und Dirk Diggler und Mark Wahlberg und Paul Thomas Anderson. Das ist, glaube ich, die aufregendere Porno-Odyssee, die
und
ich
und selbst auf Netflix gab es ja schon diese japanische Serie Der nackte Regisseur.
Oh Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Okay, ja. Also vielleicht wird das noch anders in den 4 Folgen, die noch kommen, weil die ersten 3 Folgen sind auch wirklich so ein sehr langes Anlauf nehmen, bis es wirklich interessant wird. Aber ich weiß nicht, ich sehe... Will das jetzt nicht so als so eine Nicht-Empfehlung hinstellen. Es ist ja an sich ein riesengroßes Ding, dass diese italienische Netflix-Serie da jetzt kommt. Aber ich hatte mir deutlich mehr erwartet. Und ich hatte mir auch in jederlei Hinsicht irgendwas Mutigeres erwartet. Irgendwas, was einen herausfordert, mit irgendwas konfrontiert. Oder halt nicht irgendwas, was dich so wie so ein Kind an der Hand nimmt und von Station A zu Station B und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart und dann kriegen wir erklärt, warum das so ist, weil in der Vergangenheit das und das passiert. Das ist schon Biopic-Falle Nummer 1. Naja.
Aber ist doch auch wichtig, das mal zu erwähnen, weil allein durch den Titel wird die natürlich bei Netflix, wenn auf der Startseite bei den Leuten Supersex erscheint, wenn alle da reinschauen wollen, ist dann doch nicht so super.
Ja.
Und nicht so viel Sex.
Und wenn nicht, nehmt das als Sprungbrett, um euch mit dem Leben von Rocco Siffredi zu beschäftigen. Das ist definitiv abwechslungsreich.
So, dann kommen wir zur nächsten Netflix-Serie. Am 7. März, da startete eine deutsche Sci-Fi-Serie, Mystery-Serie, Das Signal. Und dazu hat Esther uns eine Sprachnachricht zugesendet.
Hallo ihr zwei, ich kann mich auch aus dieser Monatsvorschau nicht ganz raushalten und will euch deshalb eine neue deutsche Netflix-Serie mitbringen und näher bringen, nämlich Das Signal. Dabei handelt es sich um eine Sci-Fi Mystery-Serie mit Florian David Fitz in der Hauptrolle, der übrigens, Fun Fact, zum ersten Mal seit seinem Durchbruch mit Doctor's Diary, also vor 13 Jahren, wieder in einer Serienrolle zu sehen ist. Und ihr kennt ihn bestimmt aus Filmen wie Vincent Vermeer, Der Vorname oder zuletzt Wochenendrebellen. Worum geht's überhaupt in Das Signal? Wir treffen den Familienvater Sven, natürlich gespielt von Florian David Fitz, der, ich sag mal, nicht der optimistischste Mensch auf Erden ist, aber mit seiner Frau Paula eine sehr positive Kraft an seiner Seite hat und sie auch sehr unterstützt, wenn sie jetzt nicht gerade weit weg ist. Sie ist nämlich Astronautin und arbeitet zum Beispiel auf der ISS, also der Internationalen Raumstation. Da ist sie im Einsatz und dann muss er halt allein auf die gemeinsame taubstumme Tochter Charlie aufpassen. Und tatsächlich kehrt Paula auch von ihrer neuesten Mission sicher auf die Erde zurück. Aber bevor er sie persönlich fragen kann, warum sie am Telefon so ein bisschen seltsam klang, verschwindet Paula dann mit ihrem Flugzeug auf einmal zurück auf dem Weg nach Deutschland spurlos. Und da müssen natürlich Sven und seine Tochter dann anfangen, versuchen herauszufinden, was passiert ist. Sie finden dann Hinweise, irgendwas war vielleicht im Weltraum los, nur was. Und da beginnt dann natürlich eine große Rätselerzählung. Paula wird gespielt von Perry Baumeister, die das Netflix-Publikum vielleicht aus dem Vampir-Flugzeug-Thriller Blood Red Sky kennt. Ansonsten aber noch viele weitere deutsche Stars auch mit an Bord, wie Katharina Schüttler, Meret Becker, Nilam Farouk, Uwe Preuß und Katharina Thalbach. Ja, freut euch also vielleicht auch, wenn ihr Dark-Fans seid, so ein bisschen auf Mystery, Rätselunterhaltung. Und das Beste an der Sache sind auch nur 4 Folgen, das habt ihr also ganz schnell weggeguckt. Und damit gebe ich wieder zurück an euch zwei.
Danke, Esther, für die Vorstellung, kurze Vorstellung zu Das Signal ab dem 7.3. bei Netflix. So, und Matthias, jetzt bist du wieder dran. Noch eine Netflix-Serie, das ist aber auch eine vollgepackte Woche. Am 7.3.
7.3. kommt The Gentleman zu Netflix. Das ist ein Spin-off, was aus dem gleichnamigen Film von Guy Ritchie hervorgegangen ist. Guy Ritchie hat 2019 in seiner ultraproduktiven Schaffensphase, in der er gerade ist, wo er gefühlt alle halbe Jahr irgendwie so einen neuen Film am Start hat. Und ich glaube, The Gentleman ist so der erste. Also er hat ja, glaube ich, davor war Aladdin, diesen Fantasy-Film, keine Ahnung, 1 Milliarde Hit von Disney, und dann hat er beschlossen, okay, nee, ich muss jetzt mal wieder zurück zu meinen Wurzeln gehen, hier Bube, Dame, König, Gras, Snatch, Revolver, Rock'n'Roller und so. Das sind so, glaube ich, die Filme, mit denen viele Guy Ritchie kennengelernt haben, der kleinere britische Bruder von Tarantino oder so, könnte man sagen. Und 2019, The Gentleman hat so einen Startschuss gegeben wieder für kernige Gangsterfilme. Da kam dann sowas wie Cash Truck noch, den ich mega gut fand. Ich glaube, Wrath of Man heißt der im Original, Operation Fortune und jetzt The Covenant, der zuletzt bei Amazon veröffentlicht wurde. Und The Gentleman beeindruckte damals, glaube ich, vor allem mit den Stars, die sich da als Gentlemans ausgeben, nämlich Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Jeremy Strong, Eddie Mason, Colin Farrell und natürlich, wir haben schon einen Paddington-Star erwähnt, jetzt muss auch Hugh Grant her. Also The Gentleman war schon so ein Auflauf von, das kann Hollywood-Kino mit moderatem Budget, aber sehr vielen großen Namen, auch irgendwie so typische Gauner-Elemente dabei, dass die typischen stilistischen Sachen, die Guy Ritchie mitbringt in seinem Schnitt, in seiner Erzählweise, alles sehr verschachtelt. Am Ende gibt es ganz viele Twists und so weiter und das wird jetzt in Form einer Serie ausgebaut. Guy Ritchie ist da auch sehr involviert in das Projekt, hat den Auftakt inszeniert, ist kreativer Kopf des Ganzen, also hat den Credit als Serienschöpfer, produziert das Ganze auch mit. Ist ehrlich gesagt nicht so selbstverständlich, dass jemand wie er, der gerade pausenlos Filme dreht, dann auch noch Zeit hat, irgendwie das Netflix-Spin-off in Stellung zu bringen, aber das gibt ihm für mich zumindest so ein Qualitätssiegel mit, dass es nicht nur der schnelle Blablabla, der Netflix macht, sondern da ist die Autorität des ursprünglichen Schöpfers mit dabei und deswegen werde ich definitiv mal einen Blick hineinwagen. Es geht um einen jungen Mann, gespielt von Theo James aus der Divergent-Reihe, den ich auch wirklich lange nicht mehr irgendwo gesehen habe seit dem Ende von Divergent. Ich suche gerade irgendwas.
Die kurzlebige Serie Time Travelers. Wife nicht gesehen.
Hat er da auch die Hauptrolle gespielt?
Ja.
Ah, okay. Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Genau, er spielt da einen jungen Mann, der völlig unerwartet ein Cannabis-Imperium erbt und sich eigentlich am liebsten aus diesen ganzen Geschäften raushalten würde, bis er dann merkt, okay, er hat da keine Wahl, da muss er jetzt durch und dann schaut er sich das Ganze an und dann kickt auf einmal irgendwas in seinem Kopf und er merkt, oh, was habe ich denn jetzt auf einmal für Möglichkeiten? Das ist ja hier ein Geschäft, mit dem ich sehr erfolgreich sein kann, aber je erfolgreicher ich werde, desto mehr Feinde mache ich mir das Ganze und das steigert sich dann hoch und hat er einmal Blut geleckt, will er nicht mehr aufhören und ich glaube, wir bekommen es mit sehr vielen schrägen Unterweltfiguren zu tun, alles super flott und stylisch erzählt. Zugegeben, ich habe den Trailer mir vorhin nochmal angeschaut, ist so sehr für meinen Geschmack in den Netflix-Look abgedriftet, da sah der Guy Ritchie-Film noch ein bisschen anders aus, aber ich bin zumindest gespannt, wie so das Erzähltempo einfach der einzelnen Folgen ist. Also es sind insgesamt 8 Folgen. Ich glaube, Guy Ritchie hat die ersten 2 inszeniert und wenn er das mit der gleichen Kurzweiligkeit macht, wie er das bei seinen Filmen gerade im Kino hinkriegt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das eigentlich sehr viel Spaß macht zu schauen und im Zweifelsfall gibt es dann immer noch einen Cast, der uns über die eine oder andere langweilige Passage hinweg rettet. Ray Winstone, das ist, glaube ich, eine perfekte Besetzung für so ein Gangster-Ding und hier Giancarlo Esposito aus dem ganzen Breaking Bad-Universum und so weiter taucht auf, weibliche Hauptrolle spielt, Kaya Scodelario, die war zuletzt unter anderem in
Alligatoren-Horror.
Ja, Crawl. Stimmt, Crawl. ich wollte gerade sagen, Resident Evil, Welcome to Raccoon City, aber ich glaube, da hast du schon den besseren Film genannt. Crawl ist hier, schaut den euch
ich
an.
Ich habe übrigens noch einen Zusatz zu Theo James, wie konnten wir es vergessen, in The White Lotus Staffel 2 hat der mitgespielt.
Ah, natürlich, ja, oh Gott, und da war auch ziemlich gut, gell? Also ich habe überhaupt nichts gegen Theo James, er ist eine der tragenden Säulen des Divergent-Franchise und deswegen hat er für immer einen Platz in meinem Herzen. Jetzt lass du wieder so. Ich meine das wirklich komplett ernst. Ich mag die Divergent-Filme wirklich überraschend gern, zumindest ab dem 2. und dem 3. Der 1. ist, naja. Aber ja.
Und der 4. vor allem, ja, der war toll.
Der 4. wäre toll geworden. Übrigens auch hier Kate Winslet in Divergent. Ich glaube, ich schließe das hiermit ab, sage The Gentleman bei Netflix. Ich bin neugierig, erwarte nicht allzu viel, aber es könnte wirklich sehr unterhaltsam werden.
Und jetzt darfst du direkt weitermachen mit Science Fiction.
Genau.
In der ZDF-Mediathek, auch am 7.3.
Ja, wir kommen irgendwie nicht weg. Ich glaube, der 7.3. bleibt uns noch ein bisschen erhalten hier in der Liste. Eine deutsche Serie, die wir hier haben, Reset. Wie weit willst du gehen, heißt das, was ihr da in der ZDF-Mediathek streamen könnt. Miniserie, 6 Episoden. Die großen Genre-Eckpfeiler wären Science-Fiction und Zeitreise. Erwartet aber jetzt nicht irgendwie so ein Mega-Epos, was in einer weit, weit entfernten Zukunft mit ganz aufwendigen Spezialeffekten oder so spielt. Es ist eher, glaube ich, eine auf das Drama fokussierte Produktion. Die Prämisse dreht sich um eine Mutter, die als Moderatorin arbeitet, viel um die Ohren hat, das Leben rauscht an ihr vorbei. Vielleicht müsste sie mal auf die Pause-Taste drücken, aber das ist irgendwie nicht möglich. Doch dann gibt es ein Ereignis, was ihr Leben einfach komplett erschüttert, alles aus der Bahn wirft. Ihre Tochter begeht Suizid und das stürzt sie natürlich in eine schwere Lebenskrise, wo auch viele Fragen im Raum stehen mit, habe ich irgendwas falsch gemacht und wie soll es jetzt überhaupt weitergehen? Also das ist wirklich so ein Ereignis, was sie komplett eben aus der Bahn wirft. Aber da wir uns ja dann doch irgendwo im Sci-Fi-Rahmen befinden, gibt es eine mysteriöse, geheimnisvolle Firma mit der Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen, eine Zeitreise zu machen. Und dann kommt natürlich die nächste große Frage dazu. Kann man denn wirklich irgendwas im Leben verändern? Also gibt es einen Punkt, wo unsere Protagonistin hinreisen könnte, zurück, um irgendeine Weiche umzustellen, damit halt das grausame Ereignis, was dann ihre Gegenwart, ihre Realität im echten Leben bestimmt, dass das irgendwie verhindert werden könnte. Und ja, so viel zur Ausgangssituation. Besonders spannend natürlich die Besetzung. Katja Riemann spielt diese Frau und ich finde es schon irgendwie eine interessante Rolle irgendwie. Ich habe mich vorhin ein bisschen in die Beschreibung eingelesen und da heißt es dann auch, dass es sehr eben um diesen emotionalen Aspekt gehen soll, die Beziehung, die sie zu ihrer Tochter hat.
Klingt schon ein bisschen wie Butterfly-Effekt.
Ja, und ich muss noch an diesen neuen Film von Celine Sciamma denken, Petit Maman, falls der dir was sagt.
Nicht gesehen.
Okay, der erzählt auch eine Geschichte von zwei Mädchen, die sich kennenlernen. Und nach kommt auch erst raus, dass wir uns hier nicht einfach nur in so einer Coming-of-Age-Geschichte oder irgendeinem Drama oder sonst was befinden, sondern dass hier auch irgendwie so größere Genre-Elemente am Gang sind, wie man sie eben in einem Science-Fiction-Film finden könnte. Vielleicht sogar eine Zeitreise, vielleicht auch nicht. Und daran musste ich ehrlich gesagt ein bisschen denken. Und ich finde das sehr, sehr faszinierend, wenn man mit diesen großen Motiven aus eben so einer fantastischen Gattung arbeitet, aber die dann darstellt mit so völlig gewöhnlichen Dingen. Ich meine, das kann manchmal auch völlig trocken und langweilig wirken, aber wenn das eben gut erzählt ist, dann reichen irgendwie so, dass Ideen ausgesprochen werden und dann ist es ganz spannend, wenn die Bilder irgendwie nicht unbedingt wie das aussehen, was man davon auf den ersten Blick erwarten würde, wenn man eben Science-Fiction und Zeitreise oder so hört. Deswegen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die Zeit dazu finden werde, das zu schauen, aber es ist schon eine der Serien in der Liste, die rein aufgrund ihrer Prämisse meine Aufmerksamkeit gewonnen hat. Und man muss aber dazu sagen, es ist keine Originalidee. Hier diese ZDF-Produktion basiert eigentlich auf einer kanadisch-französischen Serie. Ich glaube, das ist sogar ein anthologisches Format, die heißt Plan B. Plan B, das ist der Name tatsächlich von dem Unternehmen, von der Firma, die Zeitreisen dann im Rahmen der Handlung anbietet.
Und die haben mehrere KundInnen.
Ja, es kann natürlich noch ausgebaut werden.
Ein internationales Franchise.
Was kommt als nächstes? Reset, Schweiz, Österreich.
Mal schauen. Genau, in der ZDF-Mediathek gibt's das.
Genau.
So, und dann habe ich auch noch eine Serie, die am 7. März startet, aber bei Sky. Und zwar eine britische Historiendramaserie mit jeder Menge Sex und einer spitzzüngigen Julianne Moore. Und das Ganze heißt Mary and George. Die Serie basiert auf einem Sachbuch, das heißt The King's Assassin von Benjamin Woolley. Und ist eine Miniserie mit 7 Folgen, ist also abgeschlossen. Da müsst ihr nicht drum bangen, dass die Geschichte nicht fortgesetzt wird. Nicht, dass man bei einer Historienserie nicht wüsste, was danach passiert. Genau, das Ganze spielt, worum geht's? Es spielt im 17. Jahrhundert. Es geht um Mary Villiers, eine Mutter von 4 Kindern, die nach dem Tod ihres Ehemanns vor dem Ruin steht. Und so dauert es auch nur 2 Wochen, bis sie wieder verheiratet ist, um sich und ihre Familie abzusichern. Aber Mary schmiedet einen perfiden Plan, um den Einfluss und die Macht zu bekommen, die sie sich immer gewünscht hat. Sie schleust nämlich ihren attraktiven Sohn George an den englischen Königshof ein, wo er den König James VI. Und I. verführen soll. Der hat nämlich eine Vorliebe für junge Männer. Allerdings muss sich George erstmal gegen die anderen intriganten Liebhaber des Königs behaupten. Es klingt sehr, sehr wild, ist es tatsächlich auch am Anfang. Erstmal zur spannenden Besetzung von der Serie. Natürlich, Julianne Moore habe ich eben schon erwähnt, spielt die Hauptrolle als Mary. Ihre nächste Serienhauptrolle nach, das letzte war diese Apple-Horror-Serie, Lizzie's Story. Und ihr Sohn wird gespielt von Nicholas Galitzin. Ich glaube, vielleicht spreche ich es richtig aus. Der hat in Royal Blue, in dieser Amazon-Verfilmung mitgespielt und in Bottoms hatte er eine kleine Rolle. Genau, und den lüsternen König, den spielt Tony Curran. Der hat auch schon gefühlt überall mitgespielt. Und ich habe schon reingeschaut, ich habe die Serie schon gesehen. Gerade zu Beginn ist die sehr, sehr queer, sexy und herrlich bissig. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann nicht mehr ganz so. Also wird ein bisschen dröger so zum Ende hin. Aber so für die ersten Folgen allein lohnt sich das schon. Ist sehr, sehr interessant. Leider nicht ganz so schrill wie The Great. Am Anfang hatte ich ein bisschen erwartet, dass es sowas in die Richtung von The Great geht. Ist es leider nicht. Sondern ein bisschen düsterer.
Wir werden doch nie die Zusatzstaffel von The Great kriegen.
Niemals. Dafür haben wir Poor Things bekommen. Ah. Das ist ein guter Ersatz. So, Matthias, ich gebe wieder an dich.
Ja, wir gehen langsam einen Tag vorwärts. Wir lassen den 7.3. hinter uns und schauen uns an, was am 8.3. kommt. Könnt ihr mal einen Blick in die ARD-Mediathek werfen? Ab da ist verfügbar, sexuell verfügbar. Oh Gott, das war jetzt nicht geplant. Genau, also die Serie heißt wirklich sexuell verfügbar, erzählt von, wir haben ja schon wieder eine Mutter im Mittelpunkt einer deutschen Produktion, zweifache Mutter, allein erziehend, ja, und die gerät in eine wirklich ganz unangenehme Situation. Sie ist die Protagonistin von einem MeToo-Skandal. Ihr wird vorgeworfen, einen Investor vergewaltigt zu haben. Also eigentlich hatten die beiden sich auf ein One-Night-Stand verabredet und da ging es dann etwas härter offenbar zu und ja, einen Tag später fliegt dir das Ganze um die Ohren und jetzt ist halt die große Frage, was ist wirklich passiert und was kann sie überhaupt dagegen tun, während um sie herum schon anfängt, so eine riesige Maschine zu arbeiten an Medienberichten, an was denken die Menschen aus meinem privaten Umfeld, was denken die Menschen aus meinem beruflichen Umfeld. Ich kann ja auch jetzt nicht mein ganzes Leben einfach anhalten, um diese eine Sache zu klären, sondern habe auch noch tausend Dinge, die ich außenrum tun muss, mich zum Beispiel um meine Kinder und so weiter zu kümmern. Und ehrlich gesagt hört sich das jetzt alles sehr ernst an. Wenn ich aber die Beschreibung und das alles richtig verstanden habe, dann ist der Ansatz der Serie schon eher etwas satirisch. Also ich glaube jetzt nicht, dass das so das große, seriöse MeToo-Drama ist, sondern schon
eine MeToo-Comedy.
Ja, oder? Nee, das will ich auch nicht sagen. Ich habe eher das Gefühl, dass das da versucht wird, halt all das, was wir in den vergangenen Jahren bei ganz vielen großen Stars oder so erlebt haben, mitgekriegt haben, das irgendwie ein bisschen vielleicht aus einer frechen Perspektive anzuschauen, aber das schon irgendwo auch dann zumindest so weit ernst zu nehmen, als naja, es ist irgendwas, was unsere Gesellschaft beschäftigt zwischen Cancel Culture und keine Ahnung was. Also ich bin wirklich gespannt, ich würde auch gerne reinschauen, einfach nur um zu wissen, was jetzt genau der Tonfall von dem Ganzen ist. Ich finde auch die Besetzung ziemlich cool. Laura Tonke spielt die Hauptfigur, die habe ich damals, also ich meine, die hat zigtausend Sachen gemacht. Ich habe sie irgendwann mal in Hedi Schneider steckt fest entdeckt. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Tragikomödie. Eigentlich auch schon ein Film, der sehr gut balanciert zwischen, bei dem kann man sehr viel lachen, aber er stürzt sich auch in ganz große Traurigkeit und du musst mindestens 2-3 Tränen verdrücken. Deswegen sehe ich eigentlich in dieser Besetzung schon sehr viel Potenzial. Laura Tonke ist jemand, der so Rollen spielen kann, wo du irgendwie zweigleisig fahren kannst. Und ich glaube, dieses zweigleisig fahren ist definitiv in die Prämisse der Serie eingebaut. Das sind insgesamt 5 Folgen, gehen auch nur eine halbe Stunde. Also im Endeffekt kann man es wie einen Film am Stück wegwünschen mit 2,5 Stunden Laufzeit. Und beteiligt daran ist unter anderem auch Caroline Rosales. Das ist die Autorin, die auch das gleichnamige Sachbuch geschrieben hat, sexuell verfügbar. Und darin verarbeitet sie so halb autobiografisch, halb erzählt irgendwie Anekdoten aus ihrem Leben und die sind halt jetzt eben auch Inspiration für die Serienumsetzung. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein ziemlich spannendes Projekt ist.
Erfahren werden wir es am 8.3.
Genau.
Dann ist es sexuell verfügbar in der ARD-Mediathek. Ich sag's jetzt nicht. So, jetzt machen wir aber einen großen Sprung. Zum 14. März. Da könnt ihr in der Magenta TV schauen. Oh Hell, Staffel 2. Das ist eine Magenta-Originalserie, eine deutsche Comedy-Serie. Die erste Staffel wurde 2022, ist schon ein bisschen her, mit dem Deutschen Fernsehpreis als beste Comedy-Serie ausgezeichnet. Und dann gibt es jetzt die zweite Staffel mit 8-9 Episoden. Worum geht's überhaupt in der Serie, falls ihr noch nichts von Oh Hell gehört habt? Im Zentrum steht die Mitzwanzigerin Helene, gespielt von Marla Emde, die sich ständig in Tagträumen verliert und im Leben feststeckt. Ihr Studium hat sie geschmissen, in jedem neuen Job wird sie schnell wieder gefeuert und ihre beste Freundin ist ein kleines Mädchen, das sie in ihrem Kurzzeitjob in der Kita kennengelernt hat. Aber Helene will den Erwartungen ihres Umfelds gerecht werden und erschafft so immer wieder ein Lügenkonstrukt, das auf sehr wackeligen Beinen steht. Zum Beispiel ihrem Vater macht sie vor, dass sie immer noch studiert, Jura studiert, was sie natürlich längst nicht mehr tut. Und das sorgt für reichlich Chaos, zumindest als der Vater unangekündigt bei der Entlassungsfeier ihres Studiengangs dann erscheint. Und was die Serie in Staffel 1 gerade so auszeichnet, ist dann doch oft der sehr derbe und politisch unkorrekte Humor. Also die Helene trägt das Herz auf der Zunge. Und auch diese kreative Inszenierung oft, sehr, sehr interessant. Und das Finale der ersten Staffel, das hat mich so kalt erwischt. Das ist ein Schlag in die Magengrube.
Okay.
Erst denkst du, ja, alles lustig. Und dann kommt das Finale von der ersten Staffel. Das ist, buff. Das will ich natürlich nicht spoilern. Von daher. Und jetzt gibt es Staffel 2, die macht noch ein bisschen einiges anders als die erste Staffel. Wobei Helenes Leben aber nicht weniger chaotisch läuft. Also, weil in der zweiten Staffel hat sie einen Waldbrand verursacht und zeitgleich auch die Ausrottung einer seltenen Krötenart dadurch. Das hat sie zu verantworten und nun gibt es für sie zwei Möglichkeiten. Entweder Freiheitsstrafe oder eine Therapie in einer Tagesklinik. Und Helene wählt Letzteres und sorgt hier natürlich auch wieder für Chaos. Den Patientinnen gaukelt sie vor, Undercover-Inspektorin fürs Gesundheitsamt zu sein. Und in den Sitzungen mit ihrem Therapeuten versucht sie, den Spieß umzudrehen und diesen zu therapieren. Aber das ist längst nicht alles, denn in der zweiten Staffel gibt es auch einen Handlungsstrang einige Zeit später. Da wird Helene von ihrer Influencer-Freundin Maike um Hilfe gebeten, denn mit ihrem unkonventionellen Verstand soll sie Ideen für Maikes Startup, dem Vaginality Hub, entwickeln. Und ehe sie sich versieht, wird Helene zum Star der Startup-Szene, ohne dass sie weiß, was sie da eigentlich wirklich tut und warum. Und immer versuchte sie ihr Leben lang jemand anderes zu sein und jetzt plötzlich will jeder wie sie sein. Das ist die Ausgangslage für Staffel 2. Das sind 8 Folgen neu ab dem 14. März, genau, bei Magenta TV. Oh hell, Staffel 2. So, und jetzt habe ich noch eine Serie, auch eine Comedy-Serie, am 14. März bei Netflix. Da kommen die Girls Five Ever zurück für Staffel 3. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal im Streamgestöber über die Serie geschwärmt. Eine ganz fantastische musikalische Comedy-Serie von Meredith Scardino, die zuvor für Unbreakable Kimmy Schmidt geschrieben hat und jetzt auch erneut mit Tina Fey zusammenarbeitet, die das Ganze produziert. Und die Serie lief 2 Staffeln lang bei Peacock, dem Streaming, den es mal in Deutschland gab, jetzt nicht mehr, wurde überraschend abgesetzt und direkt von Netflix gerettet. Und dort habt ihr dann jetzt ab März die 3. Staffel, kriegen wir dann jetzt zu sehen. Worum geht es überhaupt in Girls Five Ever? Die Girls Five Ever waren eine Girlband um die Jahrtausendwende rum, also den Spice Girls auch nicht ganz unähnlich, die sich allerdings nach ihrem einen großen Hit direkt wieder getrennt haben. Und in der Gegenwart sind die mittlerweile nur noch 4 Frauen, dann alle in ihren 40ern und treffen wieder durch das Schicksal zusammen und haben aber alle unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen, aber die möchten es dann doch nochmal probieren. Dawn, Summer, Gloria und Vicky heißen die. Genau, und die möchten noch einmal im Musikbusiness erfolgreich werden, was allerdings mehr schlecht als recht funktioniert und für sehr, sehr viele schräge Situationen sorgt. Und nachdem sie sich dann bereits wieder auf sich aufmerksam machen konnten und ein neues Album aufgenommen haben, steht für sie in Staffel 3 dann als nächstes eine Comeback-Tour an, die sie aber ohne irgendeinen Plan antreten. Zum Cast habe ich noch gar nichts gesagt. Das sind ganz tolle Darstellerinnen in den Hauptrollen. Sarah Bareilles, eigentlich eine Popsängerin, würde ich eher sagen, die hier so ihre erste große Schauspielrolle auch hat in der Serie. Dann spielt Busy Phillips mit und dann bekannt aus Cougar Town oder Mean Girls, falls ihr den gesehen habt, die Neuverfilmung. Paula Pell, auch eine tolle Comedian. Und Renee Elise Goldsberry spielt mit. Ich weiß, Matthias als Hamilton-Fan wird sich da bestimmt drüber freuen. Und für alle, die nicht Hamilton kennen, sie hat mitgespielt in Altered Carbon auch.
Ja, super.
So, Staffel 3 hat, aber es gibt auch eine schlechte Nachricht, leider nur 6 Folgen. Die anderen hatten immer 8 Folgen. Ich freue mich trotzdem riesig auf neue Songs, die total Banane sind und ganz viele tolle One-Liner. Ich liebe diese Serie und freue mich, dass es eine dritte Staffel noch gibt. Hast du sie schon mal gesehen mittlerweile? Ach,
du hast sie so oft empfohlen und ich habe sie tatsächlich, sie steht ernsthaft in auf meiner Serien-Watchliste. Also ich meine, da stehen noch sehr viele andere Serien, aber da steht auch nicht jede Serie. Und sie steht aktuell in dem Reiter mit, wenn du mal Zeit hast, kannst du das in Betracht ziehen. Und das heißt, ich gucke da seit Jahren auf diese Liste und sehe immer, dass aber, ja, Also ich meine, jetzt gerade seit wann ist es bei Netflix? Es hätte schon so viele Möglichkeiten gegeben.
Ist schon ein paar Monate, ja. Die ersten zwei Staffeln bei Netflix, genau.
Ich habe keine guten Ausreden, außer ich habe einfach keine Zeit.
Dann wechseln wir einfach schnell das Thema.
Ja.
15. März, was startet denn dort? Auch eine Science-Fiction-Serie und noch eine deutsche Serie.
Ja, schon wieder deutsche Sci-Fi. Diesmal, glaube ich, ein bisschen sci-fiiger als bei Reset. Wobei die Grundidee bringt uns schon ein ganzes gutes Stück in die Zukunft. Wir sind Helgoland, 513. Weiß gar nicht, was die offizielle, wahrscheinlich 513, weil es geht um eine spezifische Anzahl von Menschen. Aber erstmal hier, Achtung, es ist eine Dystopie. Wir sind im Jahr 2039. Die Welt hat eine verheerende Pandemie hinter sich. Und eben auf Helgoland haben sich 513 Menschen zusammengerafft. Die haben überlebt und die schotten sich jetzt ab von allen anderen, haben da ein sehr spezifisches Kastensystem etabliert, um eben ganz gut mit den minimalen Ressourcen, die sie noch zur Verfügung haben, da irgendwie umgehen zu können. Dieses Kastensystem, quasi so ein Social Ranking System, ist ziemlich bitter, weil entweder hast du irgendwie einen Job, einen Beruf, der zuträglich für die Gesellschaft ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemand wie ein Arzt bist, dann ist das gut, weil dann übernimmst du eine wichtige Rolle, während wenn du, keine Ahnung, was jetzt auf der anderen Seite dieses Spektrums
wärst. Wenn du kein Arzt bist.
Ja, genau, wenn du keinen systemrelevanten Beruf ausübst, dann musst du ganz viele Nachteile in Kauf nehmen. Und eigentlich die härteste Regeln von allen ist diese Helgoland 513. Also 513, das ist wirklich eine sehr ultimative Zahl. Das ist nämlich die einzige Zahl an Menschen, die dort zugelassen sind. Es dürfen genauso viele auf dieser Insel sein, nicht mehr, nicht weniger. Was besonders knifflig wird, wenn, naja, ein neues Kind geboren wird. Das heißt, dann muss jemand sterben oder zum Sterben gebracht werden. Keine Ahnung. Hier sind schon sehr viele Abgründe in die Prämisse integriert. Und es wird natürlich dann noch richtig problematisch, als sich eine Gruppe von Fremden ankündigt, da an die Tür klopft und sagt, naja, ihr habt es da irgendwo hingekriegt. Euer Commonwealth funktioniert ganz gut. Wir würden auch gerne Teil davon sein. Und ich glaube, wie bei all diesen Geschichten, also ich muss gerade auch nonstop an Walking Dead denken, weil da hast du ja jede Staffel diesen Konflikt. Es gibt eine Gruppe, die es irgendwie rausgefunden hat, in einer endzeitlichen Situation einigermaßen gut über die Runden zu kommen. Und dann kündigt sich jemand anderes an und du weißt nicht, kann ich denen vertrauen? Werden die uns gleich plündern, überfallen die uns oder sind das vielleicht sogar wertvolle Verbündete? Bei The Walking Dead muss man sagen, Rick Grimes ist immer sehr sportlich gewesen, was so die Anzahl seiner Leute anging. Das wird bei Helgoland hier einiges düsterer und strenger ausfallen. Ich glaube, das ist schon definitiv was Spannendes, wo man mal reinschauen kann. Ich bin vor allem auch interessiert, weil Robert Schwentke hinter dem Projekt steht. Das ist er ist, glaube ich, sowohl als Autor, Regisseur, Showrunner, Produzent aktiv. Und ich will es nicht schon wieder sagen, aber er hat Divergent 2 und 3 gedreht.
Der Kreis schließt sich langsam.
Und deswegen hat er bei mir im Stein im Brett. Aber er hat, ich glaube, das, wofür er in den letzten Jahren eher gefeiert wurde, ist der sehr, sehr, sehr grimmige Kriegssoldatenfilm Der Hauptmann in Schwarz-Weiß. Das ist eine, ja wirklich...
Der war auf Netflix, ne?
War der auf Netflix? Ich weiß es gar nicht.
Oh Gott.
Also
ich bestimmt
mal irgendwann auf Netflix. Ich weiß nicht. Ich habe ihn damals im Kino gesehen und der schickt einen schon rein so in Abgründe. Also ich glaube, Robert Schwentke ist jemand, der da vielleicht einen ganz guten Dreh findet, um auch diese Helgoland-Geschichte jetzt in bedrohlichen Bildern irgendwie zu inszenieren. Und vor allem, er hat auch vor einem oder zwei Jahren diesen Seneca-Film auf der Berlinale, der hat dort Premiere gefeiert und das war wirklich auch so ein ganz wildes Stück von, ich versuche hier jetzt diesen Philosophen irgendwie auf die Spur zu fühlen mit einem Film, der von vorne bis hinten einfach nur so voller Ideenblitze ist. Und deswegen bin ich einfach, also wenn er sich dieses Helgoland-Projekt rausnimmt, dann interessiert mich das auch, was er vielleicht darin sieht. Cast, Martina Gedeck, Samuel Finzi, Antje Traue hier aus Man of Steel und natürlich Alexander Fehling, von dem ich seit Verbrannte Erde, der jetzt auch dieses Jahr auf der Berlinale lief, dann ein sehr großer Fan geworden bin. Ich habe Alexander Fehling nie wirklich wahrgenommen, aber da spielt er so einen richtig harten Gangster-Typ, der so ganz markige One-Liner raushaut, die überhaupt nicht cool sind, aber er sagt die, als wären sie cool. Und
kommt, glaube ich, im Juli ins Kino, ne?
Genau. Und ich glaube, ich werde das einfach, diese Entdeckung von Alexander Fehling, die ich in diesem Film gemacht habe, die werde ich mal als Motivationsschub nutzen, um vielleicht auch noch ein Argument mehr zu haben, mir Helgoland 513 anzuschauen. Und ich will auch einfach wissen, worauf läuft das Ganze hinaus. Ich habe letztes Jahr den Fehler gemacht, bei der ebenfalls sehr dystopischen Erzählung Silo alle Menschen zu ignorieren, die gesagt haben, das ist mega spannend.
Ich wollte gerade sagen, das klingt aber tatsächlich auch so ein bisschen wie Silo, das Konzept.
Genau.
Also da gab es auch diese Geburtenkontrolle.
Ja, also bei Silo sind wir in einem riesengroßen Silo am Ende der Menschheit angelangt und gucken halt zu, wie sich die Gesellschaft da drinnen irgendwie neu zusammensetzt, was es da für Regeln gibt, ganz viele Ebenen, durch die gegangen werden kann. Und Helgoland hat auch irgendwie so diesen lokalen Charakter. Also wir haben irgendwie einen spezifischen Ort, auch dieses dystopische Setting. Und also Silo ist am Ende des Jahres 2023 eine meiner Lieblingsserien geworden. Und keine Ahnung, ob Helgoland auch so viel Potenzial mit sich bringt. Aber zumindest will ich nicht nochmal den Fehler machen und erst ein Dreivierteljahr später reinschalten und dann merken, oh mein Gott, das war wirklich gut.
Ich habe eben nochmal verzweifelt geguckt. Also ich lag da völlig falsch irgendwie mit meinem Netflix. Also der Hauptmann hat nichts mit Netflix zu tun.
Hauptmann, geil. Nee, gell?
Nee.
Ja.
Helgoland, 513, ab dem 15. März bei Sky oder Wow. Und dann habe ich jetzt bleiben wir wieder hängen. Am 15.3. ist wieder eine Woche später, ist wieder kurz vor Wochenende dann. Our Flag Means Death, die zweite Staffel kommt endlich. Ich hatte vorhin schon die Dick Turpin-Abenteuer, jetzt haben wir auch das Original. Our Flag Means Death, bei RTL Plus kommt die zweite Staffel. Letztes Jahr hatten wir den auch in der Halbjahresrückschau mit den besten Serien, da hatten wir den Our Flag Means Death, die Serie mit drin. Und jetzt die zweite und leider auch letzte Staffel kommt jetzt endlich nach Deutschland. Und das Ganze ist eine herrlich schräge und queere Piratenserie mit einigen Monkey Island-Vibes, würde ich auch mal sagen. Und es geht in der Serie um den tatsächlich existierenden Aristokraten Steed Bonnet, gespielt von Rhys Darby. Der beschließt, sein Leben als Freibeuter auf hoher See zu führen. Und nur macht er einiges anders als andere brutale Piraten, denn er ist ein Gentleman-Pirat. Und es dauert dann auch nicht lange, bis er auf den gefürchteten Piraten Blackbeard trifft, gespielt von Taika Waititi. Und zwischen den beiden völlig verschiedenen Männern entwickelt sich eine unerwartete romantische Freundschaft. Mehr als Freundschaft, ja. So rum. Ich habe mich in die Serie verliebt, genauso wie sich Blackbeard und Steed Bonnet ineinander verliebt haben. Oh. Viele schräge und liebenswerte Charaktere gibt es. Staffel 2 hat leider nur 8 Folgen, aber ist wieder genauso gut. Und obwohl die Serie von HBO Max leider diesen Januar erst abgesetzt wurde, gibt es trotzdem, finde ich zumindest, ein ordentliches Ende, was mich auch sehr berührt hat, kann ich sagen. Aber die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Es gibt viele Fankampagnen auch zu Our Flag Means Death und vielleicht werden die irgendwann noch Früchte tragen und gibt irgendwann doch noch eine abschließende dritte Staffel, weil eigentlich sollte die Geschichte mit Staffel 3 final beendet werden.
Aber sie machen so einen Abschlussfilm, könnte ich mir ehrlich gesagt vorstellen.
Wenn der Abschlussfilm 4 Stunden lang ist, dann ja. So, jetzt weniger Comedy, aber auch am 15.3. bei Apple TV Plus.
Ja, nach dem Attentat heißt das. Jetzt wird's richtig ernst und düster. Manhunt im Original, eine neue Serie von Apple TV Plus. Wir gehen ganz weit zurück in die Vergangenheit. Ein Historien-Thriller basierend auf dem gleichnamigen Buch Manhunt von James L. Swanson. Es geht um die Ermordung von Abraham Lincoln, aber gar nicht mal so sehr den Akt selber, sondern eher die Folgen des Ganzen, nämlich die Suche nach dem Täter. Und da im Mittelpunkt befindet sich der Kriegsminister Edwin Stanton, gespielt von Tobias Menzies. Und der schreibt es sich auf die Fahne, dass dieses Verbrechen in der amerikanischen Geschichte, das muss sofort geklärt werden. Der Täter, John Wilkes Booth, muss gefasst werden, aber das ist gar nicht so einfach und er gerät da wirklich hinein in eben eine Manhunt, in eine Menschenjagd, die ihn mehr oder weniger in den Wahnsinn treibt, ihn fertig macht, ihn an die Grenzen seines Verstandes bringt, ihn komplett auffrisst und er muss sich früher oder später auch die Frage stellen, wen oder was jagt er denn da eigentlich noch? Also es ist eigentlich so, klingt wie so eine perfekte Serie, die Sezierung eines Mannes, der sich etwas auf die Fahne geschrieben hat, sehr überzeugt ist irgendwie von der Welt, in der er lebt und dann eigentlich feststellen muss, dass das vielleicht alles, woran er glaubt, gar nicht wirklich echt ist und sich immer tiefer in irgendwelchen Abgründen verliert. Tobias Menzies ist, glaube ich, eine sehr gute Besetzung dafür. Ich habe ihn geliebt als Philipp in The Crown und er war ja auch schon hier in dieser ganz tollen ersten Staffel von The Terror dabei, wo er auch irgendwie so Personen spielt, die mit einer gewissen Autorität ausgestattet sind, aber auch nicht 100% dort angekommen sind, wo sie sein müssen.
Dann hättest du Outlander mal gucken müssen, da hat er auch Autorität.
Echt? Oh Gott.
Der ja. Blackjack Randall.
Ja, Outlander ist leider wirklich ein sehr großer toter Winkel in meinem Serien, was auch immer.
Er spielt da sogar zwei Rollen.
Er spielt aber eine Doppelrolle oder was?
Ja, okay. Ist ja eine Zeitreiseserie.
Ah ja,
er spielt auch seinen Nachfahren.
Ja. Das ist clever, ja. Oh Gott, vielleicht muss ich da wirklich reinschauen. Aber jetzt auf alle Fälle, ich werde definitiv mal hier in diese 7-teilige Miniserie von Apple reingucken, weil ich mir vorstellen kann, er kann diese Figur richtig gut spielen. Am Anfang kommst du da mit ihm rein und denkst, okay, irgendwo kann man diese Sachen noch richten und dann realisierst du genauso wie er so für Stück, oh Gott, es wird immer schlimmer.
Ist das ein Sequel zu Spielbergs Lincoln?
Ich meine, es wäre angemessen. Ich befürchte,
aber spielt nicht Daniel Day-Lewis mit.
Ja, der ist ja schon ein bisschen länger in Rente, in Schauspielrente. Boah, ich weiß, ich habe mir vorhin den Trailer angeschaut und ich meine, das sieht schon nach einer überdurchschnittlich hochwertig produzierten Historienserie aus. Es gibt da vor allem auch so ein paar Shots, die man schon im Trailer sieht, wo du so kurz irgendwie durch die Straßen von damals läufst und das hat genau dieses Gefühl, was du eben mit dieser Art von Geschichten verbindest, aber ich würde jetzt nicht meine Hoffnung so hochsetzen, dass es irgendwie auf dem inszenatorischen Level von Steven Spielberg oder so.
Das wollen wir uns ja nicht anmaßen. Ja.
Ich, weißt du was, ehrlich gesagt, meine erste Assoziation war Miniserie, 7 Folgen, ein Mann, der die Sache selbst in die Hand nimmt. Da musste ich an Idris Elba und Hijack denken. Letztes Jahr auch eine Apple-Serie, wo er aber eine Flugzeugentführung dann lenken muss. Und keine Ahnung, ob dieser Vergleich in irgendeinem Kopf außer meinem Sinn ergibt. Aber für mich sind diese beiden Serien sehr, sehr ähnlich konstruiert. Ich werde sie auf alle Fälle gucken. Und bin dann gespannt, was bei rumkommt. Der Historic Hijack.
Nach dem Attentat ab dem 15.03. bei Apple TV Plus. Und ich habe noch einen Bonus mitgebracht, den wir jetzt nicht groß beschreiben, aber wir haben den Trailer gesehen und wollten diese Serie euch nicht vorenthalten. Ab dem 15.03. startet nämlich auch bei Netflix eine Serie namens Chicken Nugget. Eine südkoreanische Comedy-Serie mit dem bizarrsten Konzept des Jahres. Und es geht nämlich um eine Frau, die steigt in eine Maschine und verwandelt sich in ein Chicken Nugget.
Ja, warum nicht,
gell? Und ihr Vater und ihr Verehrer müssen nun einen Weg finden, sie zurückzuverwandeln. Das klingt so Banane. Ich wollte es einfach mal mitgebracht haben. Es existiert so eine Serie.
Was passiert, wenn jemand aus Versehen den Chicken Nugget aufisst?
Damit wird ja in dem Trailer auch ein bisschen gespielt, weil dann plötzlich so ein Bucket mit Chicken Nuggets, mit Chicken-Teilen da plötzlich rumliegt. Oh nein, was ist, wenn sie da reinfällt? Kann man sie überhaupt noch retten dann? Wollte ich einmal jetzt mal, lassen wir so stehen.
Es könnte die lustigste Netflix-Serie seit hier dem Rowan Atkinson, Man vs. Bee werden.
Man vs. Chicken Nugget. Okay, jetzt gehen wir wieder ein bisschen weiter zum 20. März.
Ja, da kommt bei Disney Plus eine neue X-Men-Serie. Es hört sich völlig verrückt an, diesen Satz zu sagen. X-Men 97.
Eine neue alte.
Eine neue alte, genau. Es gab nämlich in den 90ern schon mal X-Men The Animated Series. Die lief von 92 bis 97. Und Marvel hat da vor ein paar Jahren ein Revival angekündigt. Jetzt kommt die zurück als Sequel-Serie, schließt auch dann direkt an diese alte Geschichte an. Also es ist kein Reboot, kein Remake oder so. Wenn ihr das früher gesehen habt, könnt ihr einfach direkt weiter schauen. Es ist tatsächlich das erste richtige X-Men-Projekt, was jetzt im Marvel Cinematic Universe stattfindet. Das ist zwar nur eine Animationsserie in Anführungsstrichen, aber trotzdem.
Aber spielt nicht im MCU.
Aber wir sind ja schon jetzt in dieser MCU-Ära. Und ich meine, ich finde es interessant, weil wir hatten ja in den vergangenen Jahren super viele Anspielungen Richtung irgendwelche X-Men-Figuren tauchen hier und da auf. Wir hatten irgendwie einen Quicksilver, der vielleicht in WandaVision war, vielleicht auch nicht. Wir hatten, weiß nicht, jetzt ohne zu viel zu spoilern, falls ihr The Marvels schon gesehen habt, bleibt da bitte bis zum Abspann.
Und die große X-Men-Rückkehr sitzen. Kommt ja jetzt erst noch.
Ja, genau, jetzt hier, you check my
Wolverine.
Wolverine, also immer wieder so Annäherung zu den X-Men. Und jetzt haben wir hier das erste vollständige X-Men-Projekt, was halt X-Men durch und durch ist und nicht nur dieses augenzwinkernde, vielleicht kommt hier jemand durchs Multiversum rein, vielleicht ist hier in Doctor Strange ein Professor X zu sehen. Guter Stichpunkt, Professor X ist hier schon tot in der Serie.
Spoiler.
Ist das ein Spoiler? Ich weiß nicht. Ich habe die alte Serie nicht gesehen. Ich habe das vorhin einfach nur gelesen und dachte, das ist so die...
Es ist ja jetzt auch ein paar Jährchen her.
Ausgangssituation. Also wenn ihr seit 1997 keine Zeit hattet, X-Men der Animated Series zu schauen, so wie ich, dann seid ihr jetzt gespoilert. Ich mochte aber die Prämisse, als ich das gelesen habe, dass quasi so der X-Men-Vater, der auch hier diese ganze Einrichtung, der all diese Menschen, die sonst in der Gesellschaft ausgegrenzt werden, dass diese Person, die alle zusammengebracht halt, nicht mehr unter den Lebenden weilt und deswegen diese Gemeinschaft, die entstanden ist, ungleich sie ist, irgendwie versuchen muss, selbst irgendwie dieses Erbe weiterzutragen und trotzdem zu gucken, dass sie nicht auseinanderfallen, gerade wenn dann halt noch so ein spaltender Bösewicht wie Magneto, der hat natürlich überlebt, der noch sein Unwesen treibt. Und dann folgen wir eben Figuren, angefangen bei Wolverine, Jean Grey, Cyclops, Beast, Gambit, nicht von Channing Tatum gespielt, aber trotzdem mit im Cast dieser illustren X-Men-Runde. Ich bin, weiß nicht, ich habe ja gesagt noch gar nichts aus der Serie gesehen, aber ich habe irgendwie Lust da drauf. Es sieht so nach, weiß nicht, fast schon so einer ganz unschuldigen Art von Comic-Geschichten erzählen aus. Und ich meine, ich bin ehrlich gesagt überhaupt kein Fan von der anderen großen Marvel-Serie bei Disney Plus, die animiert ist, nämlich What If?
Die sieht auch nicht schön aus.
Ja,
also
genau.
Hier gibt's ja schon einen Trailer und die sieht auch so sehr schön retro aus, finde ich. Spielen die auch so ein bisschen mit dem Poster, was so aus VHS-Kassetten besteht?
Es hat wirklich so, also es fühlt sich sehr an wie irgendwas, was direkt aus den 90ern rübergeschwappt ist. Du hast so richtig schöne, greifbare Farben irgendwie, die Gelb, die Grün, die Blautöne. Es bringt definitiv einen Charakter mit und ich würde nicht sagen, dass What If rein von seinem Animationsstil einen sehr schönen Charakter hat. Und deswegen begegne ich X-Men 97 einfach mal mit komplett offenen Armen. Ich habe nichts davor gesehen, nichts danach gesehen. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass diese 10 Folgen bei Disney Plus sehr, sehr unterhaltsam werden und vielleicht auch so ein angenehmer Kontrast zu diesem ganz schweren, epischen Superheldengeschichten erzählen, die gerade eher so im Kino und in den Live-Action-Serien und so stattfinden, dass du hier eher wieder so eine etwas kürzere Animationsserie hast. Definitiv auf meiner Vorfreudenliste sehr weit vorne.
So, dann springen wir weiter. Wir bleiben beim 20.
Nee, wir bleiben, gell?
Wir bleiben 20. beim 20.3., ja. Aber wir springen zur ARD-Mediathek.
Von Disney Plus.
Ein bisschen uns sputen. müssen endlich mal mit dem März durchkommen. Ja, Kafka, im Juni jährt sich der 100. Todestag von Franz Kafka, einer der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller, den, glaube ich, jeder mindestens einmal im Deutschunterricht gelesen hat. Das ist jetzt der Test, Matthias. Hast du Kafka im Deutschunterricht gelesen?
Ja, erzähl mir mal, was ist dein Lieblingsbuch?
Die Verwandlung.
Okay, Alter.
Also wir haben Der Prozess und die Verwandlung gelesen.
Ja.
Das Schloss
Urteil,
nicht.
Das Urteil vielleicht noch.
Ja.
Ja. Also Verwandlung fand ich... Ja,
interessant.
Kafka-esque,
genau. Und das hier ist jetzt eine Biopic-Serie, die aber alles andere ist als eine Biopic-Serie. Und zwar geradezu, du hast es schon so schön gesagt, Kafka-esque. Genau, sehr, sehr schräg, oft auch sehr witzig und natürlich den Umständen seines Lebens entsprechend auch tragisch und traurig. Also von allem so ein bisschen. Und hinter der Serie, das natürlich spannend, steckt David Chalko, ein Serienmacher, der uns vor allem mit Braunschlag, eine der coolsten Comedy-Serien der letzten 20 Jahre, glaube ich, mitgebracht hat.
Ja, ist aber Braunschlag, absoluter Wahnsinn, schaut das an.
Er hat uns aber auch eine Stadt sucht einen Mörder gebracht. Also
aber geht schon, ich finde die Überleitung von man kommt über M jetzt eher zu Kafka, ergibt schon mehr Sinn als direkt man kommt von Braunschlag zu Kafka,
oder? Ja, das stimmt.
Oder?
Ja. Genau, und beleuchtet wird hier natürlich das Leben von Franz Kafka, allerdings durch die Perspektiven verschiedener Menschen seines Umfelds, wie sein bester Freund Max Brod und seine Familie oder auch seine weiblichen Liebschaften. Und stilistisch ist jede Folge so ein bisschen unterschiedlich, also sein Leben und Kafkas Erzählung, die überlappen sich dann auch immer wieder in grotesken und surrealen Szenen. Oder es gibt auch einen Erzähler, der mehrfach die vierte Wand durchbricht und mal direkt mit den Zuschauenden spricht oder auch mal mit den Charakteren in Dialog tritt. Das ist auch sehr, sehr interessant und wild. Und für Kafka-Fans gibt's, glaube ich, unendlich viele Verweise auf seine Werke und Zitate, die da so versteckt sind in der Serie. Also für Kafka-Fans auf jeden Fall ein Must-See. In der Besetzung finden sich auch viele tolle Stars. Man kann eigentlich auch schon ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn jemand aus Babylon Berlin zu sehen ist, dann bist du nach 5 Minuten besoffen. Versucht es vielleicht einfach mal und schreibt uns eure Erfahrung. Genau, also die Hauptrolle spielt Joel Bassmann. Den kenne ich zumindest aus der ARD-Serie Eldorado KDW. Da hat er die Hauptrolle mitgespielt. Und natürlich Nikolas Ovtcharek. Ovtcharek, keine Schalko-Serie ohne ihn. Oder keine österreichische Serie ohne ihn. David Cross spielt mit Liv Lisa Fries, spielt mit Charlie Hübner, spielt mit Robert Stadelober, Christian Friedel oder auch Lars Eidinger als Rainer Maria Rilke.
Oh mein Gott. Ich werde das 100% schauen.
Alleine diese Besetzung ist mindblown. 6 Folgen sind das, um die 45 Minuten jeweils. Und Ich habe tatsächlich auch etwas gelernt bei der Serie, weil mir das nie aufgefallen ist, dass Franz Kafka keinen einzigen vollendeten Roman veröffentlicht hat jemals.
Das ist auch eigentlich
geil. Das sind alles nur Fragmente, ja. Lassen wir mal so stehen. So, 21. März. Schon oft in unseren Highlights-Ausblicken auch vorgestellt. Jetzt ist sie endlich da. Three-Body-Problem kommt zu Netflix. Die neue Serie der Game of Thrones-Showrunner D.B. Weiss und David Benioff. Und nicht nur das, es ist auch noch die Adaption eines der gefeiertsten Sci-Fi-Romane der letzten 2 Jahrzehnte. Es basiert nämlich auf der chinesischen Romantrilogie von Cixin Liu. Genauer gesagt, diese Serie auch auf dem 1. Band, Die drei Sonnen, heißt aber dann Three Body Problem, die Serie. Und worum geht es? In der Gegenwart werden 5 befreundete WissenschaftlerInnen, die Oxford Five heißen sie, in ein gewaltiges Mysterium hineingezogen, als ein Mitglied ihrer Clique sich unerwartet in den Tod stürzt. Und dabei finden sie heraus, immer mehr WissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt verteilt begehen Suizid plötzlich. Und das ist erst der Anfang. Es kommt noch zu unerklärlichen Phänomenen, die die Gesetze der Physik aufbrechen. Seltsame Countdowns erscheinen auf Netzhäuten und ein futuristisches Videospiel stellt die Wissenschaftsklicke vor ein unlösbares Problem, das titelgebende Dreikörperproblem. Und das alles hängt irgendwie mit der Entscheidung einer Frau namens Yue Wenjie zusammen, die Jahrzehnte zuvor in den 1960er Jahren in China eine Botschaft ins Weltall abgesendet hat. Ich habe die Serie schon gesehen, darf noch nichts dazu sagen, deswegen halte ich jetzt auch die Klappe einfach. Was aber interessant ist, die Serie soll ein Budget von $20 Millionen pro Folge haben, ist damit eine der teuersten Netflix-Serien überhaupt. Was sehr interessant ist, jedes Mal, wenn ich diese Namen lese, unter den Produzenten dieser Serie finden sich Rosamund Pike, Brad Pitt und Rian Johnson. Die stecken da alle mit drin. Ich hoffe, dass Rian Johnson in einer zukünftigen Staffel dann mal auch Regie führen darf. Das wäre ganz cool. Und die Musik ist natürlich von Ramin Djawadi. Da gibt's dann auch Westeros-Nostalgie, glaube ich. Wenn man seine Musik wieder hören darf in der Serie. Oder Westworld hat auch den tollen Soundtrack gemacht. Genau, und zum Cast, da gibt es auch 3 Game of Thrones-Stars, die zurückkehren für diese Serie. John Bradley spielt mit, Liam Cunningham und Jonathan Pryce. Und weiterhin spielen auch noch mit Benedict Wong, Isaac Gonzalez, Alex Sharp, Jess Hong und Yovan Adepo. Und das Ganze sind 8 Folgen.
Ich bin sehr gespannt auf die neue Serie der Game of Thrones-Macher.
Ja, ich halte die Clip. 22. März, Matthias.
Ja.
Was startet da in der ARD-Mediathek? Wir haben viele deutsche Serien diesmal dabei.
Ja, es ist echt erstaunlich und auch wieder eine Serie, wo ich sagen muss, klingt definitiv interessant, aber das sage ich mit Vorbehalt, weil klingt definitiv interessant, habe ich gesagt, als du kurz in die Runde geworfen hast, hey, ARD hat hier sowas wie Box Burgers, das sollten wir vielleicht vorstellen. Und dann dachte ich, interessant, spannend, eine animierte deutsche Comedy-Serie, die dann tatsächlich vom Zeichenstil sehr an das erinnert, was wir aus Bob's Burgers kennen. Ich musste auch noch so an so hier Central Park bei Apple TV Plus denken oder keine Ahnung, vielleicht sogar so ein paar Einschläge von, naja, was gibt's da draußen noch?
F is for Family.
Ja, F is for Family, ja. BoJack Horseman, ja, vielleicht eher nicht. Ich glaube
Rick and Mort.
Ja, genau. All das Zeug. Es geht um 3 Halbgeschwister, die, das heißt, sie sind quasi Drillinge. Sie sind nicht wirklich Drillinge, aber sie wurden alle am gleichen Tag zur gleichen Zeit geboren, haben alle den gleichen Vater, der es hingekriegt hat, 3 Frauen gleichzeitig zu betrügen.
Wäre interessanter gewesen, hätten sie 3 verschiedene Väter und wären am gleichen Tag geboren.
Ja, das wäre spannend gewesen, wenn das die Serie aufgelöst hätte. Auf alle Fälle sind sie jetzt hier, Paul, Barbie und, oh Gott, wie heißt die dritte? Ich habe es vergessen. Auf alle Fälle viel wichtiger ist, von wem sie gesprochen werden. David Cross, du hast ihn gerade ja auch schon mal erwähnt, hier den großen.
Dieses Jahr das große David Cross-Comeback.
Ja, ja, das Krabbert 2 kommt bald, hoffe ich. Bete ich. Nein, weiß ich nicht.
Krabbert Cinematic Universe brauchen wir.
Genau, David Cross. Jacqueline Bell hat mir nichts gesagt, habe ich gegoogelt, ist eine Synchronsprecherin, die ihr 100% schon mal gehört hat, weil sie ist die Stimme von Lady Gaga, von Cara Delevingne, von Vanessa Kirby. Und jetzt haltet euch fest, sie hat Christian Serratos, a.k.a. Rosita in The Walking Dead gesprochen. Und das ist natürlich auch phänomenal. Phil Laude spricht den dritten hier im Bunde. YouTube-Star, falls ihr euch an die Waititi-Ära erinnert, ich bin kurz irgendwie nostalgisch geworden, weil ich den Namen wirklich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und ja, kann mir eigentlich vorstellen, dass er als Synchronsprecher da einen ziemlich guten Job macht. Ich weiß gar nicht, der hat doch auch schon ein paar Filme oder so Zeug gemacht, aber habe ich irgendwie aus den Augen verloren. Ich
glaub, Almania hieß das.
Okay. Bin mir nicht ganz sicher.
ARD.
Ja. Auf alle Fälle, Friedefeld, ARD, es sind 10 Folgen, schöne kurze Sitcom. Länge und jetzt das, warum ich das vorhin mit Vorbehalt gesagt hatte, ich habe mir dann auch den Trailer angeschaut, den fand ich leider nur so halb lustig. Oh, oh. Aber da das ja nicht viel Zeitaufwand ist, den man da reinsteckt, kann ich mir schon vorstellen, dass man mal so 1-2 Folgen sich angucken kann. Einfach nur, weil so eine Serie aus Deutschland, das sieht man halt auch nicht alle Tage und deswegen bin ich, ist einfach so eine Grundneugier bei mir da, wie das Projekt dann wirklich funktioniert. Genau. Und ich glaube, von Comedy können wir gleich weitermachen. 22.3. springen wir zum 28.3. Da geht nämlich die deutsche Comedy-Sensation schlechthin bei Amazon Prime weiter. LOL, Staffel 5 sind wir jetzt schon angekommen. Wir hatten ja Weihnachten erst ein kleines Christmas-Special. Jetzt hat Bully erneut eine sehr illustre Truppe um sich geschart, um in 6 neuen Folgen zu gucken, wer am längsten durchhalten kann, ohne zu lachen, während die lustigsten Personen auf dem Planeten in einem Raum eingesperrt sind und mit lustigsten
Welche sind es diesmal?
Ja, es ist nämlich dieses Mal dabei Otto Walkes und es ist eigentlich unfassbar, dass wir bis Staffel 5 gekommen sind und Otto Walkes nie eingeladen wurde. Ich habe mir in den vergangenen Wochen immer wieder so ein paar Clips von ihm angeschaut und das ist schon ein absurd lustiger Mensch, weil der so viel verschiedene Dinge instrumentalisieren kann für seinen Humor. Also angefangen bei seiner Mimik und Gestik bis hin zu irgendwelchen Geräuschuniversen, die er da aus dem Hut zaubert und keine Ahnung, er hat ja 1000 Gags auf Lager, mit denen er, glaube ich, die Leute zum Lachen bringen kann. Ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, der andere große Name, Elias Mbarek, hat für die größte Verblüffung im Zuge der Ankündigung gesorgt, weil er jetzt nicht unbedingt als der Comedy, ich meine, er hat in vielen Komödien mitgespielt, also hier angefangen bei den 3 Fuck You Goethe-Filmen, aber trotzdem in dieser spezifischen Art von Comedians, die da meistens auftauchen, er ist jetzt kein Bastian Pastewka oder so oder Uncle Engelke, die das zuletzt angeführt haben und ehrlich gesagt auch die beiden sind, die mich, ich war kurz in LOL drinne, dann fand ich es völlig uninteressant und dann habe ich das Christmas Special mit den beiden wieder geguckt. Und jetzt bin ich auf einmal irgendwie so zum Mega-LOL-Fan geworden. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Es sind auch viele alte, bekannte Namen dabei. Hier Hazel Brugger ist jetzt, glaube ich, zum 3. Mal schon dabei. Olaf Schubert zum 2. Mal. Thorsten Sträter auch zum 2. Mal. Michael Kessler zum 1. Mal. Das ist auch verrückt, dass der noch nicht drinne war. Also ich freue mich definitiv. Und dann geht es dieses Jahr auch im Oktober schon weiter. Da hat nämlich Bully ein Halloween-Special angekündigt. Nach dem X-Men-Special kommt ein Halloween-Special und ich gehe mal stark davon aus, dass Amazon früher oder später auch eine Pressemitteilung rumschickt, wo es heißt, LOL Staffel 6 ist offiziell bestätigt, wird kommen.
6 bis 10.
Hoffe ich. Ja, also ich weiß gar nicht, ob dieses Format jemals enden muss. Ich meine, es hängt natürlich immer davon ab, wer die Gäste sind, aber mit dem Weihnachtsspecial hatte ich wirklich so viel Freude, dass ich eigentlich gerade überhaupt nicht drauf verzichten will. Ich kann mir gar nicht erklären, warum ich da so begeistert bin, aber Bastian Pastewka, Uncle Engelke, die haben da irgendwas mit mir
kriegen
angestellt.
Ja auch ihre eigene Serie bei
ja,
Amazon
ja,
dieses Jahr.
Ja, stimmt, das kommt ja auch. Das ist vielleicht sogar noch besser als LOL Staffel 6. Mal sehen. Und ich glaube, wir haben jetzt noch einen Serientipp, oder?
Oh ja, schon letztes Jahr kurz vorgestellt in der Vorschau auf kommende spannende Fantasy-Serien. Damals noch unter dem Titel The Ballad of Renegade Nail. Jetzt heißt sie nur noch Renegade Nail. Die Serie, die kommt am 29. März zu Disney Plus. Eine Abenteuerserie mit Fantasy-Einschlag von Serienschöpferin Sally Wainwright, die die fantastische Krimi-Dramaserie Happy Valley kreiert hat. Und zuletzt auch diese queere historische Dramaserie Gentleman Jack, die war auch sehr gut. Und Regie führt Ben Taylor, der hat unter anderem 12 Folgen der Netflix-Serie Sex Education inszeniert. Und wie am Anfang schon mit Dick Turpin haben wir den Podcast begonnen mit britischen Wegelagerern im 18. Jahrhundert und jetzt beenden wir ihn mit britischen Wegelagerern im 18.
Das
Jahrhundert.
Das ist so poetisch.
Genauer gesagt geht es um Nell Jackson, eine junge Frau, der ein Mord untergeschoben wird und die daraufhin ein Leben als Kriminelle Banditen führt. Und bald schon ist sie die gefürchtetste Straßenräuberin des Landes, denn Nell verfügt über übermenschliche Fähigkeiten. Im Trailer fährt immer so ein glühendes Licht in sie ein und dann ist sie blitzschnell, hat tolle Reflexe und ist übermenschlich stark. Und Grund dafür ist ein magischer Geist namens Billy Blind, gespielt von Nick Mohammed, aka Nathan Shelley aus Ted Lasso. Und mehr brauche ich eigentlich schon gar nicht wissen über die Serie. Sieht sehr interessant aus, vor allem Fans von Banditenabenteuergeschichten. Ist es bestimmt interessant. Die Hauptrolle spielt Louisa Harland, die hat in Derry Girls auch eine Hauptrolle gespielt damals. Und unter anderem spielt noch mit Jolie Richardson, bekannt aus Nip/Tuck oder zuletzt auch in Sandman hat sie mitgespielt. Frank Delane spielt mit, aka Nick Clark aus Fear the Walking Dead.
Oh wow, ja. Du meinst den jungen Lord Voldemort aus Harry Potter 6.
Oder der. Das ist noch die Kirsche oben. Ja, 8 Folgen sind das. Genau, am 29.3. Und damit sind wir durch mit den 20 spannendsten Serienstarts im März. Es sind viele Serien dabei für Divergent-Fans.
Ja.
Oder wenn ihr der Vorname kennt, dann... Nee, der Vorleser. Wenn ihr der Vorleser gesehen habt, dann habt ihr eine Kate Winslet-Serie und David Cross. Ja, es führt jetzt, glaube ich, zu weit.
Ja.
Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt ein paar spannende Highlights für eure Merklisten dabei. Alle Titel mit Startdatum und wo ihr sie streamen könnt, findet ihr dann nochmal in den Shownotes. Dann danke, Matthias, dir für die Serien, die du mitgebracht hast.
Ja, danke, dass ich jetzt so eine lange Liste mit Hausaufgaben hier habe.
Tut mir leid, das ist immer das Schwere los, wenn man in diesen in den Vorschau-Podcast kommt. Man ist inspiriert von ganz vielen Serien, die man dann gucken möchte.
Ich habe gerade im Kopf durchgerechnet, wie viel ich gucken müsste, und ich müsste ja ungefähr alle 1,5 Tage eine Staffel jetzt schauen. Das ist ungerecht. Wie soll ich das machen?
Viel Erfolg. Fang schon mal an nebenbei. So, und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.